Liebe Freunde, zwei Männer sitzen im Gasthaus und essen zu Mittag. Und dann kommt der Ober zum Kassieren und fragt den Ersten, was hatten Sie? Sagt er, ein Bier, ein Schnitzel. Und zum Zweiten sagt er, was hatten Sie? Sagt er, Hunger und Durst. Um eine Frage richtig zu beantworten, muss man sie ja wenigstens erstmal richtig verstehen, beziehungsweise wenigstens verstehen wollen. Und von der richtigen Beantwortung einer Frage hängt ja im Leben manchmal sehr viel ab. Im Fernsehen kriegt jeder den großen Preis, der am meisten weiß. Also zum Beispiel Frage, was wissen Sie über die Verschmutzung der Weltmeere? Oh, sagt der Kandidat, sehr gefährlich, ich habe neulich eine Fischdose aufgemacht, drin lauter Öl und alle Fische tot. Im Examen entscheidet deine Antwort, ob du den entsprechenden Beruf kriegen kannst. In der Partnerbeziehung, ob du den entsprechenden Partner bekommst. Denn irgendwann kommt ja der Tag, an dem dir dein Partner die Frage stellt, die entscheidende, worauf alles ankommt, nämlich, liebst du mich? Das ist auch die Frage, die Jesus stellt, die er dir stellt, die er dir heute stellt, und zwar durch mich. Also ich frage dich, liebst du Jesus? Ich weiß schon, das gibt jetzt verschiedene Leute, die denken, also so geht das ja nicht, so direkt kann man doch nicht so fragen. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht und ein Fehler war, dass ich manchen Menschen diese Frage nicht gestellt habe. Zum Beispiel habe ich viel mit Vikaren zu tun gehabt in der Ausbildung. Vikar, das ist so ein Zwischending zwischen Theologiestudent und Pfarrer, also theologischer Teenager. So eine Mischung aus kreativen Chaoten und autoritärer Amtsperson. Und ich habe diesen jungen Männern viele Fragen gestellt, zum Beispiel, warum wollen sie Pfarrer werden, was haben sie vor, wenn sie dann im Pfarramt sind, haben sie da bestimmte Vorlieben und so weiter und so fort. Aber die Frage, die eine, die entscheidende, die wichtigste für einen, jedenfalls, wenn er ins Pfarramt gehen will, die auf der alles ankommt, die habe ich nicht gestellt. Nämlich die Frage, lieben Sie Jesus? Ich habe mal über diesen Text in Borsdorf gepredigt, da sind viele hirngeschädigte Kinder und junge Leute im Gottesdienst mit. Und jedes Mal, wenn ich diese Frage zitierte aus dem Bibeltext von Jesus, hast du mich lieb, da brüllten die alle, ja, ja. Aber wenn ich diese gebildeten und ausgebildeten und zum Teil eingebildeten Theologen gefragt hätte, lieben sie Jesus? Die sind ja nicht mehr so spontan wie diese kleinen Kinder. Da hätten die vielleicht ein bisschen gelächelt oder unsicher, hätten sie auf ihrem Sitz hin und her gerutscht, wäre denen peinlich gewesen, dann hätten sie rumgeeiert und sie mir gesagt, also so geht das nicht. Das ist mir zu einfach, das ist mir zu fromm, das ist mir zu pietistisch. So kann man das doch heute nicht sagen. So direkt kann man doch nicht fragen. Ich habe jetzt mit dem Vikar zu tun, den habe ich mal gefragt, haben Sie schon mal die Bekenntnisschriften gelesen? Nee, hat er gesagt, die kannte der noch gar nicht. Ich sage, nee, Sie werden doch in ein paar Wochen ordiniert, da müssen Sie das doch unterschreiben und so. Ne? Das ist die Lehrgrundlage, nach der Sie ein Leben lang Hirte in der Gemeinde sein sollen. Nee, der hatte die Bekenntnisschriften noch nicht gelesen. Aber der hat mir erzählt, was denen im Predigerkolleg für Fragen gestellt werden. Also die werden da bestellt einzeln und da wird gefragt, erstens, wie stehst du zur Frauenordination? Zweitens, wie stehst du zur Homosexualität? Und daran wird gemessen und danach entscheidet sich, ob so ein junger Mensch Pfarrer in der Kirche werden kann oder nicht. Die Frage, hast du Jesus lieb, die stellt auch dort natürlich niemand. Aber warum soll man die nicht stellen können? Also erstens ist es ja eine ganz einfache Frage, die muss ja auch beantwortbar sein. Und zweitens hat Jesus selber ja diese Frage gestellt. Und zwar gleich mehrmals. Und zwar nicht irgendwem, sondern dem Petrus, seinem engsten Mitarbeiter. Der Petrus, der war Fischer, Pfoten so breit wie Flundern, Maul so groß wie ein Hai, hartnäckig wie eine Schildkröte. Vorlaut wie ein Stichling, Temperament wie so eine Kalkwabbe, aber eine Seele wie ein Goldfisch. Und zudem hat Jesus mal eines Tages bei der ersten Begegnung gesagt, folge mir nach. Das war das erste Wort, was er von Jesus gehört hat. Und das genügte. Er steht auf, lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. 3 Jahre lang zieht er mit Jesus und den anderen 11 Jüngern durchs Land. Die anderen Jünger, die hielt er für Versager und unfähig, sich selbst aber für den Größten. Und als die Geschichte mit Jesus anfing, brenzlig zu werden, da hat er großfressig behauptet, selbst wenn die anderen alle einknicken und dich verlassen, also ich nicht. Und er hat nicht nur große Reden geschwungen, sondern als das Kommando anrückte, um Jesus zu verhaften, da hat auch das Schwert geschwungen und als einziger Widerstand mit der Waffe geleistet. Das war natürlich eine Leistung. Aber wenn man näher hinguckt, war es eine schwache Leistung. Er hat mit seinem Gefuchtel weiter nicht getroffen wie das Ohr eines Soldaten. Es flog nur wie so eine fliegende Untertasse durch die Luft. Und dann landet es im Gras mit einer weichen Landung. Und da lag es nicht da, wie so ein verschrumpelter Steinpilz. Ist ja peinlich. Und als dann Jesus der Schauprozess gemacht wurde, da lungerte der im Gerichtsgebäude mit rum, um Jesus möglichst nahe zu sein und so weit sich vorzuwagen, das ist ja schon allerhand. Aber dann klappte er zusammen, aus Angst. Und ausgerechnet aus Angst vor einer Frau. Man muss sich mal vorstellen, der Petrus, der ist ja nicht vom Staat verfolgt worden oder von der Stasi. Der wurde ja nicht von seiner Familie getrennt, wie hunderttausende Christen heutzutage. Der wurde ja nicht in ein Straflager gesteckt, wie hunderttausende Christen in Russland und China und Korea und was alles zur Zeit des Kommunismus gewesen ist. Der wurde nicht jahrelang in eine unterirdische Zelle gesperrt, wie der Bischof Wurmbrand. Der wurde nicht gequält, dass das Licht nachts die ganze Zeit brannte, dass er nichts zu essen bekam, dass er Durst hatte, dass er frieren musste. Wie ungezählte Christen im 20. Jahrhundert das alles aushalten müssten. Nein, beim großen Petrus, da genügte schon die Bemerkung einer kleinen reinen Nachfrau, um ihn zur Leugnung seines Glaubens zu bringen. Im Gerichtsgebäude, da hat sie so eine Raumpflegerin angestellt, die ging gerade mit Mülleimer vorbei und sieht ihn da am Feuer mit sitzen und sagt, vorbeigehen, du bist auch dabei gewesen. Und da lässt er die Luft ab, wie so, wenn man einen Jungen in den Luftballon reinsticht. Und da sackt der große Petrus zusammen und er leugnet und sagt, ich niemals. Jesus nie gehört. Er wird ein zweites Mal gefragt, leugnet wieder. Beim dritten Mal sagt einer zu ihm, man erkennt dich da an deiner Stimme, du sprichst Galiläisch, du bist doch mit Jesus auch dabei gewesen. Und da vergisst er alles, was er in 3 Jahren bei Jesus gelernt hat, vergisst seine gute Erziehung, fällt zurück in den rüden Ton eines Hochseefischers, fängt an, sich selber zu verfluchen, sagt, oh Gott, verdammt mich noch einmal, ich kenne diesen Menschen gar nicht. Diesen Menschen. So redet er von Jesus. Seinem Freund, seinem engsten Freund, seinem Gott, zu dem er mal gesagt hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Davon ist nichts mehr da. Alles weg, alles Asche, alles vergessen. Petrus verleugnet und Petrus ist der absolute Versager. Vom hohen Ross seiner Überheblichkeit, da fällt er hier in das tiefste Loch seines Lebens und das ist der totale Abfall von Jesus. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Als Jesus gekreuzigt wurde, war er nicht dabei. Als er beerdigt wurde, war er nicht dabei. Und jetzt, ein paar Tage später, ist er dabei, in seinem alten Beruf wieder zu arbeiten. Als Fischer auf dem See Tiberias. Petrus hat resigniert. Jesus ist tot, hin ist hin, alles aus. Ein paar Frauen haben erzählt, der wäre auferstanden oder das Grab wäre leer, aber die waren offenbar durchgedreht. Also alles ist zwecklos. Er geht wieder in seinen alten Beruf. Er wird wieder Fischer. da kommt Jesus zu ihm hin, direkt an seinen Arbeitsplatz. Es ist die erste intensive Begegnung des Auferstandenen, der aus dem Grab auferstanden ist, mit dem so tief gefallenen Petrus. Der absolute Sieger trifft den absoluten Versager. Und der Petrus, der kann sich jetzt an allen fünf Fingern abzählen, was Jesus mit ihm machen würde, was er sagen würde. Er würde sagen, du bist eine Pfeife, du hast mich verleugnet, du hast mich verraten, wir sind getrennte Leute, wir haben miteinander nichts mehr zu tun. Es ist zwischen uns aus, du hast ein Parteibuch, du bist entlassen. Aber Jesus tut nie das, was gerade erwartet wird. Sondern der tut immer das Ungewöhnliche, was nicht erwartet wird. Zum Beispiel, als sie ihn zum König machen wollten, da machte er nicht mit, sondern macht sich eben davon. Als sie ihn ans Kreuz hängten, da gab er nicht auf, sondern er vergab seinen Mördern. Als sie ihn ins Grab legten, da ist er nicht lahmgelegt, sondern er kommt wieder raus. Und als er jetzt dem Petrus begegnet, da macht er ihm keine Vorwürfe, sondern er macht ihm eine Liebeserklärung. Er fragt ihn nicht nach seiner Schuld von gestern, sondern nach seiner Liebe von heute. Johannes Evangelium 21, Vers 15, als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als die anderen? Also Jesus tut hier nicht so, als wäre gar nichts gewesen. Und er wischt das Versagen des Petrus nicht einfach so unter den Tisch. Er schludert nicht einfach über seine Schuld zurück. Im Gegenteil, er nimmt seine Sünde unwahrscheinlich ernst. Er nimmt den Petrus hart ran, aber nicht so auf die plumpe Tour. Warum warst du nicht linientreu? Warum hast du mich verleugnet? Oder was noch blöder ist, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Das stellen ja diese Frage immer Eltern oder Lehrer, wenn ein Kind eine Scheibe eingeschmissen hat. Jesus stellt nicht solche idiotischen Fragen. Er stellt das anders an, dezent, aber deutlich. Er spricht das Versagen des Petrus nicht einfach aus, sondern er spricht es direkt an. Dreifach. Erstens, schon beim ersten Wort, was Jesus sagt, da weiß der Petrus Bescheid. Denn Jesus redet ihn nicht an mit seinem Namen Petrus, diesen Namen hat er ihm ja nach der Bekehrung gegeben, sondern er redet ihn mit seinem alten Namen an. Also Simon, Sohn des Johannes. So hieß er vor der Bekehrung. Als er noch kein Kind Gottes war, als er noch das Kind von Johannes gewesen ist. Und wenn Jesus hier so offiziell wird und ihn so anredet, da will er da gleich als erstes damit sagen, weißt du, mit dir muss ich noch mal ganz von vorne anfangen. Mit der Anrede Simon, Sohn des Johannes, das ist ungefähr so, wie wenn zu mir die Lehrer Theodor gesagt haben. Also eigentlich offiziell im Ausweis, da heiße ich nämlich Theodor. Aber mich haben immer alle Theo genannt, außer meine Frau, die hat immer bloß zu mir gesagt, na, das geht euch ja nicht an, was die gesagt hat. Also, wenn ein Lehrer zu mir sagte, Theodor, da wusste ich, dass was im Busch war, da war Alarmstufe 1. Und wenn Jesus hier sagt, Simon, Sohn des Johannes, wenn er also hochoffiziell wird, dann will er damit klar machen, Sünde, deine Sünde, das ist eine hochoffizielle Angelegenheit. Und sowas erledigt sich nicht von alleine, sondern muss auch offiziell erledigt werden. Sünde ist Trennung von Gott. Und diese Trennung, die hatte Petrus vollzogen, als er sich offiziell und öffentlich von Jesus losgesagt hat. Viele Menschen nehmen viele Sünden viel zu leicht. Jesus nimmt jede Sünde ernst. Blutig ernst. Er ist ja am Kreuz verblutet, in der Öffentlichkeit.
Anders ging es nicht. In der Bibel steht drin, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es musste einer sterben, um den Schaden der Menschheit zu reparieren. Um deine Schuld und die Schuld des Petrus aus der Welt zu schaffen. Und wenn er ihn hier ganz offiziell mit seinem alten Namen anredet, da möchte er schon mit diesem ersten Wort eine ganz bestimmte Sehnsucht in dem Petrus wecken. Nämlich die Sehnsucht nach Vergebung, nach Befreiung von der alten Schuld, nach einem neuen Leben, nach dem Heil. Viele Menschen, die sich auch Christen nennen, die haben diese Sehnsucht nie verspürt. Eben weil sie nie im Ernst den Ernst der Sünde begriffen haben. Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, du hast noch nicht begriffen, wie schwer deine Sünde wiegt. Sünde ist keine Panne, das ist eine Katastrophe. Sünde ist Selbstmord, das ist Selbstausschließung vom Reich Gottes. Sünde ist die Eintrittskarte in die Hölle, der Garantieschein für ewige Verlorenheit. Manche denken, Sünde, das ist, ja, wenn man mal im Kaufhaus eine CD mitnimmt, ohne zu bezahlen oder so, naja, gut, ist auch eine Puppensünde. Also außer wenn man auf dem Büchertisch eine DVD mitnimmt, ohne zu bezahlen. Das ist natürlich eine schwere Sünde, das ist klar. Aber hinter auch diesen kleinen Puppensünden, da steht ja eine Einstellung, nämlich die Einstellung, mich interessieren die Gebote Gottes nicht, mich interessiert das Eigentum von anderen Leuten nicht, mich interessiert nur mich und was ich haben will. Und ich mache, was ich will und Gottes Gebote sind mir gleich ganz egal und auf denen pfeife ich sowieso. Gott ist mir Schnuppe. Und diese Haltung, die wir den Unglauben nennen, das ist die eigentliche Sünde. Gott ist doch nicht irgendwie ein Gesetz oder ein Prinzip oder sowas. Gott ist doch dein Vater, der dich lieb hat, der dich geschaffen hat und der dich lieb hat, der ein Herz hat. Und du tust seinem Herzen weh, wenn du sündigst, egal ob es eine große oder kleine Sünde ist. Vielleicht ist einer von euch gerade in der Situation, oder wart ihr früher vielleicht mal, da hast du dich in so einen anderen Menschen richtig hemmungslos verknallt. Und der andere, in den du so verliebt warst, der hat dich nicht beachtet. Der geht an dir vorbei, behandelt dich wie Luft, als ob du gar nicht da wärst. Wenn du das erlebst, dann denkst du ja, das überlebst du nicht. Das dreht dir das Herz im Leibe rum. Na, da kannst du mal sehen, wie Gott sich fühlt, wenn er seine Geschöpfe sieht, die er geschaffen hat und die er liebt und denen er das Beste gönnt, wenn die auf dieser Erde leben, aus Gottes Händen nehmen, was sie kriegen können, sich niemals bedanken für Gesundheit oder irgendwas und einfach so dahin leben und ohne ein Wort der Dankbarkeit und ohne Gott nachzufolgen und ihm zu dienen. Weißt du eigentlich, dass du durch deine Sünde vor Gott verloren bist? Fürchtest du dich vor der Hölle? Leidest du unter deiner Schuld? Schämst du dich über deine Sünden? Weißt du, dass nur Jesus dich von der Sünde freimachen kann, dass nur er dich in den Himmel bringen kann? Hast du Jesus schon darum gebeten, dich zu retten? Sehnst du dich nach Vergebung? Ja, dann komm doch und dann sag es doch Jesus. Der am Kreuz hängt, der erwartet dich als der Auferstandene mit ausgebreiteten Armen. Er wartet darauf, dass ein Mensch seine Schuld zugibt, damit er sie ihm vergeben kann. Zweitens sagt Jesus zu Petrus zunächst nicht, hast du mich lieb, sondern er sagt, hast du mich lieber als die anderen. Das ist eine diskrete, aber unüberhörbare Anspielung auf die Szene, als sich der Petrus, wie so ein sieggewohnter Boxer, benommen hat, mit seiner angeberischen Behauptung, den anderen, den traue ich das zu, dass sie dich verraten. Aber ich werde das niemals tun. Und an dieser Arroganz, als er sich für besser hielt als seine Brüder, da erinnert ihn jetzt Jesus
mit seiner Frage, hast du mich lieber als die anderen? Und das dritte, wodurch Jesus Petrus an seine Schulter erinnert, er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Dreimal hat er Petrus Jesus verleugnet, dreimal fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Und er geht mit seinem Jünger seine Sünde, die einzelnen Stationen durch und erspart ihm nicht, jeden falschen Schritt nochmal mitzuerleben. Der Petrus begreift, Jesus war zwar gar nicht dabei, aber der weiß alles. Und er wusste es ja schon vorher. Er hat es ja angekündigt, er hat ja gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Der wusste es schon vorher. Der wusste alles über Petrus, der weiß auch alles über dich. Ob deine Sünde wie beim Petrus erst ein paar Tage alt ist oder schon ein paar Jahre. Jesus weiß Bescheid. Kein Mensch weiß, was und wie oft du gesündigt hast. Du weißt vielleicht selber nicht mehr. Jesus weiß Bescheid. Und deswegen ist er auch der Einzige, der dir deine Sünden bewusst machen kann, nämlich durch seinen Heiligen Geist. Jesus überführt hier den Petrus Punkt für Punkt seiner Schuld. Aber er macht es eben nicht so, indem er ihn nach seiner Schuld fragt, sondern er fragt ihn nach seiner Liebe. Hast du mich lieb? Wer so fragt, der liebt den anderen. Niemals wird dir jemand, dem du unsympathisch oder verhasst oder gleichgültig bist, diese Frage stellen. Wenn du in den Bus einsteigst und einen anderen bist und dem auf die Schuhe trittst, da sagt er ganz bestimmt nicht zu dir, ich wollte Sie mal fragen, haben Sie mich lieb? Der sagt was ganz anderes zu dir. Sondern wenn dich jemand fragt, liebst du mich? Dann kann das nur jemand sein, der dich liebt. Der dich schon liebt, bevor du deine Antwort gibst. Die Frage, liebst du mich, ist eine Liebeserklärung. Wenn also Jesus den Petrus fragt, liebst du mich, dann will er ihm damit erklären, ich liebe dich nach wie vor. Und obwohl ich dein Versagen kenne, und ich will, dass es wieder zwischen uns beiden gut wird. Jesus liebt dich. Und er will, dass es wieder gut wird zwischen ihm und dir. Obwohl er dein Versagen kennt. Der weiß von dir alles, was die hier alle nicht wissen. Was deine Mutter nicht weiß und dein Ehepartner. Was du schon alles gemacht hast, was du alles gedacht hast. Selbst das, was du gedacht hast in deiner eigenen Hirnschale, das weiß Jesus. Und er kennt deinen Neid auf deine Kollegen. Deine Ausreden und deine Heuchelei und deine Feigheit, deine ganze Erbärmlichkeit bis hin zur Gottesleugnung, das alles kennt Jesus. Und er liebt dich trotzdem. Er liebt dich so, wie du bist, aber er will dich nicht so bleiben lassen, wie du bist. Es geht ja darum, dass Jesus aus dir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung machen will. Dass er uns liebt, so wie wir sind, also mit allem Schmutz und Dreck, der hinter uns liegt und an uns klebt, das übersteigt ja jede Vorstellung. Aber Liebe läuft ja nicht über die Vorstellung und den Verstand, sondern über das Herz. Also frage ich dich jetzt, Hand aufs Herz, liebst du Jesus? Das geht hier nicht um ein Gefühl. Also wenn es um Gefühle geht, da genügen ein paar Glas Bier und mit der Berg- und Talbahn eine Runde fahren, da wisst ihr ja, was Gefühle anrichten können. Nein, hier geht es um die ganz nüchterne Frage. Kannst du ohne Jesus überhaupt leben? Was bleibt denn von dir übrig, wenn man von deinem Leben Jesus mal abzieht? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Welche Stelle hat er in deinem Leben? Steht er bei dir an der ersten Stelle? Das ist die einzige Stelle, die er haben will. Und Jesus ist nicht bereit, eine andere Stelle einzunehmen, außer der ersten. Entweder hat Jesus die erste Stelle in deinem Leben oder du hast ihn gar nicht. Jesus bewirbt sich bei dir.
Um die erste Stelle, er wirbt um deine Liebe, hast du mich lieb. Und so lockt er dich aus der Tiefe deiner Schuld. Und er kommt nicht mit harter Faust und haut nicht dem Sünder einfach in sein Leben rein, wozu er durchaus das Recht und auch die Macht hätte. Aber Jesus geht es ja gar nicht ums Recht, sondern es geht ihm um deine Rettung. Und deshalb kommt er und deckt deine Sünde auf, indem er um deine Liebe bittet. Und sagt, liebst du mich? Ja, Petrus antwortet auf diese Frage jedes Mal, ja, Herr, du weißt es doch, dass ich dich lieb habe. Kannst du das auch sagen? Dann pack doch mal alles, deine unbekannte Schuld, deine Ängste, deine Sehnsucht, deine Zweifel, deine Unklarheiten. Pack das alles in diesen Satz und ergib dich in diesem Satz ganz Jesus. Das könnte zum Beispiel deine Bekehrung sein. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, dann sag's doch mal. Jesus lieben heißt, seinen Willen tun, ihm gehorchen, also nachfolgen. Und deshalb heißt das letzte Wort, das Jesus hier zu Petrus spricht, folge mir nach. Aber bevor Jesus das sagt, sagt er noch ein anderes Wort zu ihm. Wir haben es schon gehört. Als du jung warst, hast du getan, was du wolltest. Und du hattest deine eigenen Ziele. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um zu zeigen, durch welchen Tod Petrus Gott preisen würde. Wir verstehen heute unter Lobpreis meistens was anderes. Es gibt Lobpreisgesänger, es gibt Lobpreisgesangsgruppen, es gibt Lobpreisleiter, Lobpreisgottesdienste, wo die Menschen meistens mit erhobenen Armen Gott preisen. Dagegen ist nichts zu sagen. Jedenfalls solange nicht, solange durch diese Art von Lobpreis überspielt und vergessen wird, dass es in der Bibel noch eine ganz andere Art von Lobpreis gibt, nämlich die, von der Jesus hier redet, dass einer ins Leiden geführt wird, wo er keineswegs hin will, ins Martyrium, in den Märtyrertod. Es sind jedes Jahr 160.000 Christen auf dieser Erde, die ermordet werden, nur aus dem einen einzigen Grund, weil sie Christen sind. Die den Märtyrertod sterben. Und auf diese Art und Weise Gott preisen. Und ich habe den Eindruck, wir müssten uns mal ein bisschen mehr um diese biblische Seite kümmern. Um diese Art von Lobpreis. Es geht eine Christenverfolgung über die Erde, die ist so groß wie noch nie. Wir kriegen nie viel davon mit. Wir lesen das nur so ein bisschen in der Zeitung. Aber denkt ihr denn, das macht um uns so eine Weltbewegung einen Bogen und Deutschland bleibt ausgespart? Die 160.000, die jedes Jahr ihr Leben geben, die haben das alle vorher nicht gewusst. Aber es ist geschehen. Und wir wissen auch nicht, was mal mit uns wird und wie sich die Situation in ein paar Jahren ändern wird. Das ist jedenfalls der Lobpreisgottesdienst, das Martyrium, zu dem der Petrus hier berufen wird. Mit den abschließenden Worten, folge mir nach. Und das hat ja Jesus auch schon ein paar Kapitel vorher gesagt, dass die eigentliche Verherrlichung Gottes darin besteht, wenn jemand Jünger von Jesus wird. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Jünger von Jesus sein und andere zu Jüngern machen. Das ist die Hauptsache. Und deshalb ist das auch das letzte Wort, das Jesus hier zu Petrus spricht. Folge mir nach. Das ist buchstäblich das erste und das letzte Wort, was Jesus zu Petrus spricht. Dass es seinen Jüngern gesagt hat und dass er hier im Johannesevangelium spricht. vor allen Predigten, die Jesus gehalten hat, vor allen Wundern, die er getan hat, vor allen Erlebnissen, die er geteilt hat, steht als erstes die Aufforderung, folge mir nach. Und nach allen Pleiten. Und nach allem Schuldigwerden. Und nach allem Versagen. Und nach allen Sündenbekenntnissen. Und nach aller Sündenvergebung. Da steht als letztes die Aufforderung, folge mir nach. Mit diesem Wort fängt Jesus an. Und mit diesem Wort hört er auf. Das erste und das letzte Wort, was ein Mensch spricht, hat immer eine ganz besondere Bedeutung. Und wenn Jesus als erstes und als letztes sagt, folge mir nach, dann meint er, das Wichtigste für dich ist, dass du mit mir gehst. Bedenke, Jesus ruft dich, er liebt dich und obwohl er dein Versagen kennt, und auch weiß, was du in Zukunft noch falsch machen wirst. Da liebt er dich trotzdem. Vergiss das nie. Es gibt eine Geschichte. Wird erzählt, dass in Texas ein Mann jeden Abend seinen Whisky trinken ging. Da band er sein Pferd vor der Kneipe an. Da wurden solche Pfähle aufgestellt, wo man die Pferde anbinden konnte. Und eines Tages kommt der Besitzer der Kneipe runter den Weg gegangen und sieht, dass das Pferd nicht mehr vor der Kneipe, sondern vor der Kapelle angebunden ist. Und da sagt er zu dem Mann, hey Mister, was ist denn los? Seit wann binden Sie denn Ihr Pferd da drüben an? Und da sagt der Mann, ja, ich war gestern in der Kapelle, da habe ich mich bekehrt. Seitdem bin ich ein Nachfolger von Jesus und da habe ich die Pfähle gewechselt. Und das ist alles, was ich von dir wissen möchte. Ob du bereit bist, die Pfähle zu wechseln. Was sind die Pfähle, an die du dein Leben bindest? Woran hältst du dich fest? Was ist dein Halt im Leben und im Sterben? Deine Schönheit? Oder dein Einkommen? Deine Beliebtheit? Und deine Leistung? Deine Gesundheit? Das sind doch alles irdische, vergängliche Dinge, die dir das Leben wie eins nach dem anderen rauszerrt. Wenn du ein Pfahl haben willst, an dem du dich festhalten kannst, da rate ich dir, dann binde dein Leben an Jesus, hier, der am Marterpfahl gestorben ist. Dann binde dein Jesus an den, weil das nämlich sogar über den Tod hinaus hält. Amen. Das ist alles, was ich euch zu sagen hatte.